da es schon ein bisschen her ist, dass ich hier war. Ein paar Männer kennen mich ja auch noch vom Männerfrühstück. Sage ich mal ganz kurz, wer ich bin. Also Charlie Lücker, ich komme aus Viersen. Ich bin ein christlicher Lebensberater. Um die Fragezeichen zu beseitigen, ein christlicher Lebensberater, der befindet sich zwischen Seelsorge, klassische Seelsorge und Psychotherapie. Ja, also ich bin kein Psychotherapeut, obwohl ich eine psychologische Schulung hinter mir habe. Ich bin so jemand, der jemanden auf geistlichen Wege begleitet und nötigenfalls eben auch vermittelt hin zu psychotherapeutischen Behandlungen und so weiter. Ein Schwerpunkt in meiner Arbeit ist Scheidung und Wiederheirat, im Speziellen unter Christen. Da gibt es nicht nur eine Homepage von mir, sondern mittlerweile auch ein Buch, das betroffene Christen begleitet. Also von der Frage an, Scheidung steht im Raum, bis hin, soll man wieder heiraten oder nicht. Ja, ich werde dieses Jahr 50 Jahre alt. Da muss bei mir irgendwie erstmal ankommen, dass ich 50 werde. Aber es geht, glaube ich, allen so, ne? In dem Alter irgendwie, die Zeit rast vorbei. Bin verheiratet, keine Kinder. Soweit. So, und da ich 50 Jahre alt bin, brauche ich auch die Lupe. Ja, interessanterweise in der Lesung aus der Bibelübersetzung, die du gewählt hast, kommt das Schlüsselwort gar nicht vor, das mir beim Lesen dieses Textes da so entgegengesprungen war. Macht aber nichts, wir gucken dann einfach gleich in eine andere Bibelübersetzung hinein. Und zum Einstieg möchte ich einen kurzen Einblick in das Leben von Heinz, könnte auch Volker, Hartmut oder sonst wer sein, aber ich habe ihn jetzt mal Heinz genannt, einen kurzen Einblick in das Leben vom Heinz nehmen, und das führt uns dann zum Thema. Heinz weiß nicht, was mit ihm los ist. Abends, wenn er nach der Arbeit und so mancher Gemeindeaktivität noch allein mit seiner Frau Ruth zusammen etwas Zeit verbrachte, schaut sie ihn oft so an, als wüsste sie, welche Schwere auf seinem Herzen liegt. Schon als Junge fand er zum Glauben an Gott. Damals, auf der Jugendfreizeit, erlebte er Gott in einer Art, die er seitdem immer wieder vermisste. Nicht, dass es an Fleiß und Hingabe bei ihm gefehlt hätte. Er ist im Beruf erfolgreich genug, um seiner Familie ein gutes Auskommen zu ermöglichen. Auch in der Familie selbst läuft es gut. Seine Ehe ist in all den Stürmen auf ein festes Fundament der Liebe gegründet. Auch die Beziehung zu seinen Kindern ist innig. Dazu kommt, dass er in seiner Gemeinde geschätzt ist und er gerne dort dient, wo immer es seine Zeit noch ermöglicht. Eigentlich müsste er nun sehr zufrieden sein, und doch ist er es nicht. Langsam hatte sich diese Schwere auf sein Herz gelegt, ganz langsam über die Zeit hinweg. So langsam, dass er es zunächst nicht bemerkte. Aber an diesem einen Wochenende, vor nicht allzu langer Zeit, wurde ihm bewusst, dass sein Leben für ihn nicht mehr der Quell der Freude war. Er hat überlegt, woher diese Schwere wohl kommen mag. Immer wieder hat er Gott im Gebet bedrängt. Er möge ihm eine neue Liebe schenken, die sein Herz wieder leicht werden lassen würde. Er hat darüber nachgedacht, was er wohl noch tun könne, um Gott zu gefallen. Denn würde er Gott gefallen, dann müsste er sie wieder erleben können. Die Freude der Erlösung, von dem das eine oder andere Gemeindelied spricht. Der Sünde hatte er immer widerstanden. Auch damals, als er entdeckte, dass er Gefühle für die eine Arbeitskollegin entwickelte, die nicht gut war. Niemand hat davon etwas mitbekommen, auch diese Arbeitskollegin nicht. Damals bestürmte er Gott im Gebet, weil er Angst hatte, der Versuchung nicht widerstehen zu können, und Gott hatte ihn erhört. Dieser Kollegin wurde bald darauf eine besser dotierte Stelle in einer Zweigstelle seiner Firma angeboten und seine Krise war vorbei. Dies war die stärkste Versuchung, die er in seinem Leben erlebt hatte, und er hatte sie gemeistert. Nicht, dass dies die einzige Versuchung war, mit der der Feind ihn locken wollte, aber er hatte sie alle immer wieder überwunden. So manches Mal allein schon dadurch, dass er sich mehr ins Gebet, sein Bibelstudium und den Gemeindeaktivitäten vertiefte. Aber alles, was er an Versuchungen erlebt hat, war nicht so bedrückend für ihn wie diese Schwere, die wie eine dunkle Last auf seinem Herzen liegt. Eine Hoffnung hat er aber nicht verloren. Wenn nur Gott ihm mit der Liebe begegnen würde, die er damals so tief empfunden hatte, an dem Tag, als er sein ganzes Leben Gott gegeben hatte. So ist er sich sicher, würde diese Schwere sein Herz wieder verlassen. Nur einmal wieder diese überwältigende, tiefe Liebe spüren, das ist seine Hoffnung. So aus, als wenn der Alltag den Glauben von Heinz so nach und nach aufgefressen hat. Gibt es regelmäßige Aufatmenleser hier unter uns? Die Zeitschrift Aufatmen lesen? Eine? Mehr nicht? Dann musst du die Nummer einfach mal weitergeben. Im letzten Jahr ist in einer Nummer von Aufatmen ein Artikel gekommen, den fand ich absolut begeisternd. Er hieß Mein freiwilliges gottloses Jahr. Oder mit dem Untertitel Der Mord an den Gott meiner Vergangenheit. Das erzählt in sehr, sehr krassem Maße die Geschichte von einem Pastor, glaube ich sogar, der irgendwie dann festgestellt hat, dass er seinen Glauben verloren hat. Und der ein grundlegend neues Gottesbild aufbauen musste, um überhaupt mit seinem Leben und seinem Glauben wieder klarzukommen. Also ein wirklich beeindruckender Artikel, kannst du ja mal kopieren und dann verteilen. Heinz hier hat es jetzt nicht ganz so schwer. Aber ich denke, dass so wie es dem Heinz geht, es so manchen Christen geht. Dass es dann irgendwann so eine Zeit gibt, hat sicherlich auch was mit dem Alter dann zu tun, wenn man so bestimmte Alter erreicht, die berühmte Midlife Crisis beim Mann zum Beispiel, oder wenn die Kinder endgültig aus dem Haus raus sind bei so manchen Müttern, wo sie dann feststellen, da ist eine Leere, eine Schwere, die auf dem Herzen liegt. Und wie kommt man damit klar? Wir kennen dieses Gleichnis, das Jesus brachte, von den Samenkorn, das ausgestreut wurde, der Samen, auf dem Weg, auf dem Feld, unter die Dornen und so weiter, wir kennen das. Und da lesen wir schon, dass die Sorgen des Alltags den aufsprießenden Samen wieder drücken können. Und ich denke, dass es durchaus auch so in unserem Leben sein kann, selbst wenn wir schon lange Christen sind, oder vielleicht weil wir schon lange Christen sind, weil die Routine sich eingeschliffen hat. Und Heinz sehnt sich ja, erinnert sich daran, wie er Gott damals kennengelernt hat, das erste Mal. So diese erste Liebe. Wir nennen sie die erste Liebe. Kleine Randbemerkung, witzigerweise ist die erste Liebe in der Offenbarung nicht unsere Liebe zu Gott, sondern wer hat uns zuerst geliebt? Gottes Liebe zu uns. Also wenn da steht, komm zurück zur ersten Liebe, meint es nicht die frische Verliebtheit in Gott, sondern meint es die Liebe Gottes zu uns. Aber dieses frische Verliebtsein, dieses Überwältigtsein von Gott, diese Welt mit ganz anderen Augen zu sehen, in allen und jedem Gottes Geist zu entdecken. Ich denke, jeder, der etwas länger Christ ist, kennt das, wo man anfängt, sowas zu vermissen. Wer das noch nicht erlebt hat, ich freue mich mit dir. Worauf ist unser Glaube gegründet eigentlich? Das Standard Sonntagsschulantwort ist Jesus. Okay, gut. Aber worauf ist dein Glaube in deinem Alltag gegründet? Wenn wir ganz nüchtern hinsehen, schleift sich da auch sowas ein. Da schleift sich gerne ein, dass wir sagen, okay, ist der Glaube, da geht es um Gebote halten. Stichwort Jüngerschaft. Das ist auch sehr richtig. Aber interessanterweise scheint das so auf so einer Kante zu stehen und man kann auf die eine Seite kippen und auf die andere Seite. Kennt ihr die Bibelstelle in Johannes 15, wo Jesus sich verabschiedet von seinen Jüngern? Kurz bevor er gefangen genommen wird, da redet er eine Menge von dem, was kommt, und redet von dem Heiligen Geist, der kommen wird und so weiter. Und dort sagt er in zwei Versen, das ist Johannes 15, Vers 21, 23 und 24, da sagt er: Einmal, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Und ein paar Verse später sagt er: Wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Hätte Jesus jetzt nur das einmal gesagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten, dann hätten wir kein Problem. Aber dann hat er es ein zweites Mal gesagt und anscheinend umgedreht. Und da hat er in etwas hineingesprochen, was so zutiefst menschlich ist. Nämlich, dass wir seine Gebote halten, damit Gott uns liebt. Kennt das jemand? Hält das jemand für logisch? Richtig, oder? Wir halten seine Gebote, damit Gott uns liebt. Ja? Ich habe eine ganz schlechte Nachricht für euch. Ihr werdet es nicht schaffen, egal was ihr macht, dass Gott euch mehr liebt, als er schon tut. Auch Gott zu gefallen, mehr zu gefallen, als wir ihm in Christus bereits gefallen, ist vollkommen unmöglich. Du kannst dich anstrengen, wie du willst. Du wirst Gott nicht mehr gefallen. Also du stehst jetzt nicht auf so einem Level, so einer Motto, naja, du, gut, okay, knapp durchgekommen, ewiges Leben hast du, lass mich in Ruhe. Nein, das gibt es bei Gott nicht. Es geht sogar noch viel weiter. David erzählt im Psalm 139, ein ganz fantastischer Psalm, da bringt er einen Ausspruch, da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Das kennt ihr, wo er sagt, du bildetest mich in meiner Mutter Leib. Deine Augen sahen meine Urform, oder Embryo steht da tatsächlich. Und jetzt kommt diese Aussage, die finde ich so irre. Du kanntest alle meine Tage, bevor auch nur einer von ihnen da war. Und ich ergänze jetzt und hast Ja zu mir gesagt. Stell dir vor, Gott kannte schon vor Grundlegung der Welt alle deine Tage aus deinem Leben. Also unter uns jetzt, alle. Also auch die Tage von was schon. Alle Tage. Er wusste schon vor Grundlegung der Welt, wie du an jedem einzelnen Tag deines Seins hier empfindest und denkst, was du tun wirst, was du nicht tun wirst. Er wusste, dass Heinz dieser Kollegin begegnen wird. Er wusste, dass Heinz da ins Schwimmen kommt. Hätte Gott dann sagen können: Heinz, ich sehe, du bist wirklich ein treuer Kerl, aber da wird ein Tag kommen, da wird eine Zeit kommen, da wirst du in deinem Herzen so von mir abweichen, das hat keinen Sinn und Zweck, Erlösung streichen wir mal direkt. Wenn es danach geht, dass wir uns bemühen müssen, damit Gott uns liebt, dann fragt man sich, warum Gott so manche Leute überhaupt erlöst, wenn er doch weiß, dass sie scheitern. Aber es geht nicht darum, dass wir etwas tun, damit Gott uns liebt. Es geht darum, dass wir etwas tun, weil Gott uns liebt. Und das ist das, was Jesus sagen wollte. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Und dann sagt er, woran wirst du erkennen, dass mich jemand liebt? Weil er meine Gebote hält. Und das finden wir auch wieder, anscheinend wieder bei Paulus und Jakobus. Wer genau hinguckt, sieht, es gibt keinen Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus, aber Jakobus greift das hier auf und sagt, zeig mir deine Werke und ich zeig dir deinen Glauben. Denn ein Glaube ohne Werke ist tot. Und da redet er auch davon. Denn was ist Glauben? Ich habe nachgeguckt im Hebräischen und Griechischen. Das Wort, die Worte, die dort stehen, heißen beide schlichtweg einfach Vertrauen. Glauben heißt Gott vertrauen. Und hat das nicht viel mit Liebe zu tun? Zu vertrauen? Wer liebt, der wird sein Leben so ausrichten, in seinem Leben so handeln, dass er dem, den er liebt, gefällt. Dass er diesem Gutes tut. Aber der Ursprung ist die Liebe. Auch in der Ehe ist es ganz fatal, wenn es schon angefangen hat, dass man seinem Partner etwas Gutes tut, damit der Partner einen noch lieb hat. Ganz böse Fall. Also wir werden nichts tun können, damit wir Gott mehr gefallen. Und doch schleicht sich das so ein. Es ist etwas sehr, 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 sehr Altes und Menschliches. Wenn ihr euch erinnert, so Kain und Abel, da ging es auch schon darum. Ne? Ich bringe hier mein Opfer, damit ich dir gefalle. Und dann kommt Eifersucht. Und so alt ist das schon. Und wenn man hineinguckt in alle möglichen anderen Religionen, Götzendienste und so weiter, ist das hauptsächliche Merkmal, dass all diese Glaubensrichtungen unterscheidet vom christlichen Glauben, wenn er richtig verstanden wird, dass man in allen anderen Glaubensrichten etwas tun muss, um diesen Gott oder diese Götter zu besänftigen, sie wohlzustimmen für sich. Und hier ist Gott, der uns begegnet und sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich meinen einzigen Sohn gegeben habe, damit du ewiges Leben hast. Hier begegnen wir einem Gott, der sich um unsere Liebe bemüht, während wir ansonsten uns bemühen um das Wohlwollen der anderen Götter. Und achten wir mal drauf, wie schnell sich diese Haltung aus den, die wir aus anderen Religionen kennen, so bei uns einschleichen kann. Dass wir anfangen, etwas zu tun, damit Gott mich etwas lieber hat. Hat Heinz ja dann auch probiert. Er kommt in Not und fängt dann an, noch intensiver in der Bibel zu lesen und noch mehr in der Gemeinde zu tun und ja, noch mehr zu beten und Gott zu bestürmen. Frage, hätte Gott ihm geholfen, auch wenn er bei dieser Versuchung mit der Kollegin, auch wenn er nicht mehr gebetet hätte, wenn er nicht mehr in der Gemeinde gemacht hätte? Hätte Gott ihm geholfen? Was meint ihr? Ja, natürlich. Weil es Gott nicht darauf ankommt, ob du noch mehr tust. Versuchung begegnet uns in unserem Leben, so lernen wir aus Hebräer und auch aus Jakobus, damit wir mehr von Gott lernen. Und nicht, damit wir unser Heil so im Nachhinein noch ein bisschen nachverdienen können. Aber achtet mal drauf, das passiert uns ganz schnell. Jetzt zu der Jesaja-Stelle. Habt ihr euch vielleicht gewundert, weil das der Anfang zumindest ist, das ist ganz typisch Advent. Ne? Das Volk, das im Dunkeln war. Und uns ist ein Sohn geboren. Worauf es mir da ankam, an dieser Stelle, ich habe das gelesen, zusammen mit jemand anderem. Und da kam ich dann, als ich einfach ein Stück weiter gelesen habe, manchmal muss man ein Stück weiter lesen, einfach bei den bekannten Bibelstellen, Und dann kam ich dann in Vers 6 dorthin, da sagt die Elberfelder Übersetzung und auch die Luther, der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Die gute Nachricht übersetzt einfach, Gott hat es beschlossen, er wird es tun. Und Luther und Elberfelder sagt, der Eifer des Herrn wird dies tun. Und die neue evangelistische Übersetzung hat mir gefallen, da steht, das wird Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Wow. Das tut Gott nicht so. Naja, er ist ein gerechter Gott und das mit der Sünde ist nicht so ganz gut gelungen und so und deswegen muss er einen Lösungsweg schaffen. Deswegen tut das dann mal. Nein, Gott tut das nicht einfach mal so. Oder weil er irgendwie muss, weil er sich verpflichtet fühlt. Immerhin ist er der Gott der Liebe und der Gerechtigkeit. Nein, im Eifer seiner Leidenschaft, als er sich vorgenommen hat, dass sein Sohn kommen wird, und dass sein Sohn der ewige Herrscher wird, der ewigen Frieden bringen wird. Da hat es Gott nicht auf seinen Schemel gehalten. Da konnte er nicht ruhig sitzen. Und immer wenn er davon sprach und immer wenn er daran dachte, stelle ich mir jetzt einfach mal so vor, da hat sie bewegt. Da hat dein Erzengel Michael immer wiederholt, habe ich dir schon erzählt, ja, was ich machen werde. Und Michael, klar, ungefähr 2 Millionen Mal, aber erzählt. Im Eifer seiner Leidenschaft. Wenn Gott liebt, dann liebt er nicht so ein bisschen still, dezent, sondern leidenschaftlich. Und machen wir uns klar, woher die Menschen kommen, die sowas geschrieben haben. Die kommen jetzt nicht aus dem kühlen Norden, kein typischer Deutscher, der, wenn er sagt, ich freue mich, wo dann diverse Ausländer Übersetzungshilfe brauchen, der freut sich auch, wenn er nicht lächelt. Sondern heißblütige, sagen wir so, heißblütige arabischstämmige Menschen schreiben ja, Gott wird dies tun im Eifer seiner Leidenschaft. Da haben die sich was vorgestellt, da kommt was in Bewegung. Und stellt euch diesen Gott einmal vor, im Eifer seiner Leidenschaft, hat er sich vorgenommen, er wird eine Erlösung schaffen. Und er hat seinen Propheten gesagt, sagt schon mal Bescheid, gebt denen schon mal Bescheid, es wird Erlösung kommen. Und er kannte ja jeden Tag, bevor auch mal einer davon da war, er wusste ganz genau, wie die Menschen die Erlösung annehmen werden. Wie sein Sohn aufgenommen wird. Das wusste er, das wusste auch Jesus, als er da war. Er hat ja diese Gleichnisse zum Beispiel erzählt von dem Besitzer des Weinbergs, der immer wieder Knechte hinschickte, weil die Arbeit dort nicht richtig war und schließlich seinen Sohn. Und der Sohn wurde erschlagen, er wusste, was er dazu kommt. Aber seine Leidenschaft war so stark, dass er gesagt hat, trotzdem. Gott zeigt seinen Eifer auch in einer anderen Bibelstelle. Da bin ich schon wesentlich früher drauf gestoßen. Und die hat mich fasziniert. Und zwar im Jakobus. Jakobusbrief. Kapitel 4, Vers 4 und 5. Da geht es vorher so darum, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft zur Welt Feindschaft gegen Gott ist? Ja, also wieder so, dass dieser leidenschaftliche Gott gönnt oder gar nicht. Wie hieß das bei den alten Evangelisten? Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Jetzt wird es spannend. Die Elberfelder Bibel übersetzt: Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Und dann habe ich eine kleine Anmerkung, dass ich unten nachlesen soll. Und da steht: Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns Wohnung gemacht hat, oder gegen den Neid begehrt der Geist, der in uns Wohnung gemacht hat. Die Elberfelder gibt mir schon 3 Übersetzungen. Und wenn wir nachschauen, ich habe also insgesamt 5 oder 6, Schlachter, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Die unrevidierte Luther: Den Geist, der in euch wohnt, gelüstet wieder den Hass, oder andere übersetzen wieder den Neid. Luther, die Luther-Übersetzung danach: Der Geist, der in euch wohnt, begehrt und eifert. Und Luther 84 übersetzt: Mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Eine der ganz wenigen Bibelstellen und nur dieser Anhang, die nicht sicher übersetzt werden können. Und ich habe entdeckt, dass jede mögliche Bibelübersetzung enorm viel für uns zu sagen hat. Jede mögliche Übersetzung dieses kleinen Verses. Und Parallelstellen, da steht ja, sagt die Schrift nicht umsonst, da denkt man, er muss eine Parallelstelle geben. Parallelstellen findet man in etwa nur, wenn es um Neid geht, dass es gegen den Neid eifert. Bei den anderen finden wir keine Parallelstellen im Alten Testament. Ist nicht wirklich erschreckend, denn das ist nicht das einzige Zitat aus Schriften, die nicht aus dem Alten Testament sind, im Neuen Testament. Aber hier lesen wir auch wieder etwas von dem Eifer Gottes. Und als ich darüber nachgedacht habe, als ich über die allen möglichen Bibelversübersetzungen nachgedacht habe, baute sich vor meinen Augen ein Bild von Gott auf, der eifersüchtig über uns wacht. Nicht Eifer mit Eifersucht auf uns, sondern ja, ein Gott wie eine gute Mutter, die eifersüchtig über ihr Kind wacht, die das Kind an sich rannimmt, wenn irgendwie Bedrohung von außen kommt, sagt: Wenn du daran willst, dann musst du über meine Leiche. Wie ein Vater, der sein Kind beschützt oder seine Familie. Wie ein Liebhaber, der sich vor seine Geliebte stellt. Nun kennt ihr das, dass zu manchen Christen anscheinend mehr die Strategien des Feindes bewegen als die Liebe Gottes, die permanent vom Feind angegriffen werden, kennt ihr die? Ja? Wann immer du mit denen redest, sie haben immer was zu erzählen, wo der Feind sie wieder angegriffen hat, was da nicht geschehen ist und die Strategien des Feindes und wie sie das überwunden haben und so weiter. Das ist okay, das ist gut. Im Hebräerbrief, Johannesbrief, 1. Johannesbrief, sagt Paulus im dritten Kapitel, das ist ein ganz typisches Verhalten für Jünglinge im Geist. Da gibt es die Kleinkinder, die Kinder, die Jünglinge und die Väter in Christus. Und die Jünglinge ist ganz typisch. Das sind die, die kämpfen, die die Autorität entdeckt haben, die gegen den Feind kämpfen und so. Also nicht schlimm. Wenn ihr immer da drin bleibt, bedenklich. Denn die Väter in Christus, schreibt Johannes, das schreibt er einfach, das sind die, die den erkannt haben, der von Anfang an ist. Und die sind ruhig geworden. Und ich denke, dass es auch damit zusammenhängt, dass sie verstehen, dass ich als Christ nicht permanent gegen den Feind kämpfen muss. Da gibt es ja auch leichte Veränderungen in Zitaten von Bibelversen. Ja, und dann habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass wir uns in Christus verbergen sollen. Soll in Kolosser angeblich stehen. Nur wenn er nachliest, steht da nicht, dass wir uns in Christus verbergen sollen, damit der Feind uns nicht angreifen kann, sondern dort steht, dass wir mit Christus in Gott verborgen sind. Das ist was anderes, ne? Aber da drücken so Vorstellungen, die man hat, drücken sich dort aus in dem Verständnis, in der Erinnerung von Bibelversen. Was nicht schlimm ist, es sei denn, es werden ganze Seminare darauf aufgebaut und Bücher geschrieben und so weiter. Aber eine grundsätzliche Haltung drückt sich da aus. Hat irgendjemand von euch mal den Film gesehen, Der Bär? Da hinten jemand. Da wird eine Geschichte erzählt von einem kleinen Bären, den seine Mutter hat einen Bienenstock entdeckt, mitten in so einer Felsnische und gräbt danach, weil die ganz heiß auf den Honig war. Und dann gibt es so einen Felssturz und die Bärenmutter wird erschlagen. Und dann macht dieser kleine Bär sich auf den Weg und sucht eigentlich Hilfe. Und entdeckt einen männlichen Bär, der will von dem Kleinen nichts wissen. Und der tapelt immer hinter dem irgendwo her. Aber der will von dem nichts wissen. Und er lebt jede Menge Abenteuer. Und dann gibt es einmal einen Moment, da ist er bei so einem flachen Bachlauf oder Fluss und da kommt ein Berglöwe auf diesen kleinen Bären zu. Relativ leichte Beute für so einen Berglöwe. Und man sieht die Angst bei dem kleinen Bär. Und er weiß nicht, was er tun soll. Ihm ist klar, so schnell wie der kann ich nicht laufen, sondern alles wird immer schlimmer, die Musik wird lauter. Ja. Da erinnert sich der kleine Bär, dass er ein Bär ist und stellt sich auf seine Hinterbeine und brüllt, so wie ein kleiner Bär brüllt. Und dann sieht man den Berglöwen stutzen, die Ohren nach hinten, wie er zurückweicht und ganz schnell guckt, dass er wegkommt. Und dann wieder Bild auf den kleinen Bären, der sich anscheinend total freut. Wow! Und dann zoomt die Kamera auf. Das Bild wird breiter und da sieht man in etwas Abstand hinter dem kleinen Bären den großen Bären stehen. Also der Berglöwe ist nicht vor dem Kleinen weggelaufen, sondern vor dem Großen, der dahinter stand. Und so eifersüchtig wacht Gott über uns, dass wenn der Feind dich angreifen will, mach dir das klar, wenn der Feind dich angreifen will, dann muss er in Gott hineingreifen, denn du bist mit Christus in Gott verborgen. Wir denken immer, wir rennen so rum und ich habe was gelesen, Epheser, von der Kampfrüstung, die ich anziehen soll, das ist doch richtig. Aber du musst dir bewusst werden, wer du bist. Und das liegt nicht an dir, sondern an dem Gott, der mit Eifer über dich wacht. Der mit Eifer nach dem Geist sehnt, den er in dich hineingegeben hat. Und der Geist, der in uns ist, sehnt sich mit Eifer nach Gott. Hier geht es nicht darum, dass wir irgendwie unser Glaubensleben auf die Reihe bekommen, dass wir die Regeln einhalten, dass wir uns in die Gemeinde einbringen, dass die Ehe gut läuft und so weiter. Hier geht es um Leidenschaft. Hier geht es um Liebe. Um Beziehung. Gott wacht eifersüchtig über dich. Und jetzt denk mal kurz zurück, was so in der letzten Zeit dir begegnet ist und dich bedrängt hat, dir Sorgen gemacht hat. Sollte es irgendetwas geben, was Gott nicht für dich bewältigen kann? Sollte es irgendetwas geben, was Gott nicht schon wusste, dass es dir begegnet? Bedenke, er kannte alle deine Tage, bevor auch nur einer von ihnen da war. Und er hat die Lösung schon vorbereitet. Jesus sagt an einer Stelle, die eigentlich eine Mahnung für uns sein soll. Wo habe ich sie? In Epheser 2, Vers 10, denn wir sind, sagte also nicht Jesus, sondern Paulus, denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken. Da hört unsere Erinnerung auf, zu guten Werken. Und wie anstrengend, ne? Weiterlesen. Die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also nicht wir sollen uns anstrengen, damit wir gute Werke bringen, damit wir gut in Jüngerschaft leben, sondern Gott hat dies bereits bereitet. Sie sind fertig. Er möchte dich an die Hand nehmen und sagen, komm, komm an meine Hand. Ich habe das alles schon fertig. Und erlebe, was er dich bereitet hat. Merkt ihr das? Ein Gott, der leidenschaftlich bei uns ist. Gottes Leidenschaft habe ich am intensivsten erlebt, als ich selber durch Scheidung ging. Als ich dort zu Hause saß, in der Trennungszeit, alleine, wenn die ganze Welt zusammenbrach und Schwere auf dem Herz war, dort noch harmlos ausgedrückt. Und in dieser Zeit gab es Geschwister, die mir helfen wollten, mich getröstet haben und so weiter. Das war alles gut, aber es konnte diesen Schmerz nicht wirklich wegnehmen. Im Nachhinein ist mir das wirklich klar geworden, dass das Größte, was Gott dort tun konnte, war, dass er an meiner Seite saß, schweigend. Er war da, ohne irgendwelche klugen Sprüche. Auch ohne, dass er sagte, wird schon wieder. Sondern er begab sich in mein Leiden, wie die Freunde von hier, die sich dazusetzen, mitten in den Dreck. So ist Gott, der setzt sich dazu. Er kommt hinzu. Und er war auch beim Heinz, als Heinz im Büro saß oder auf seiner Arbeit war und dann diese Arbeitskollegen beständig sah und mit seinen Gefühlen kämpfte. Da war Gott nicht weit weg, nicht in der Gemeinde und wartete darauf, dass er sich ordentlich benimmt. Gott saß neben ihm. Hätte er sich doch einfach mit Gott über diese Frau unterhalten. Vielleicht hätte er entdeckt, dass Gott sagt, hey, ja, ich bin auch ganz begeistert von dir. Die ist nett, ne? Das kommt dir jetzt vielleicht komisch vor, aber du wirst dich wundern, wenn du so heimliche, verliebtes Gefühl in deinem Herzen hast und du redest mit jemandem darüber. Jemand Dritten. Und der sagt, ey, ja, hast du recht, wirklich nette Person. Wie deine Gefühle sich plötzlich verändern. Heimlich verborgene Liebe, die ist richtig giftig. Weil sie ist nicht wahr. Sie hat mit Realität nichts zu tun, nur mit deiner Fantasie und deinen Gefühlen. Aber in dem Moment, wo du anfängst, darüber zu reden und dann auch noch mit Gott zu reden, der dir keinerlei Vorwürfe macht, großes Wort von mir, ne? Gott macht keinerlei Vorwürfe, stammt nicht von mir, stammt von Jakobus Kapitel 1. Da steht das so als Nebensatz. Wenn irgendjemand an Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der jeden gerne gibt und nie schimpft. Lest nach, steht in Jakobus 1. Gott macht dir keine Vorwürfe. Und wenn du anfängst, mit ihm darüber zu reden, wo die Sünde dich lockt, sei es nun Verliebtheitsgefühle, sei es, was weiß ich, Neid, eine recht unbekannte Sünde in unseren Ländern ist ja Geiz. Oder wo auch immer dich irgendetwas bedrückt. Wo vielleicht auch der Feind dich bedrückt. Rede doch mit Gott darüber. Er ist da. Er kann dir nicht näher sein. Jesus sagt in Johannes 15, dass er den Geist, dass Gott den Geist schicken wird und dieser Geist in uns wohnen macht. Kennen wir. Aber dann lest weiter, dann sagt er, dass wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Und ich werde mich ihm offenbaren. Macht euch klar, eigentlich, wenn ihr das so richtig lest, fängt ihr an damit, wer mich sieht, sieht den Vater und so weiter. Und er fängt dann eigentlich diese Entwicklung an aufzuzählen, wenn ihr mich erkennt, dann werdet ihr den Vater erkennen. Ihr werdet euch zu Gott bekehren und Gott gibt seinen Geist in euch, der in euch Wohnung macht. Und dann fangt ihr an, in Jüngerschaft zu leben. Und wenn ihr in Jüngerschaft lebt, dann werde ich mich euch offenbaren. Also noch eine viel tiefere Offenbarung als die, die zur Bekehrung geführt hat. Und er hört dann nicht auf. Und er sagt, und der Vater und ich werden kommen und in euch Wohnung machen. Nicht dereinst, wenn wir dann mal beim Vater im Himmel sind, sondern heute hier. Gott will in seiner Ganzheit in euch wohnen. Das heißt, Gott kann euch nicht näher sein, als er bereits ist. Davon redet auch Psalm 139. Da brauchte ich auch erstmal einen Wink vom Heiligen Geist, als ich das gelesen habe. Diese berühmten Verse, die immer wieder so romantisch vorgelesen werden. David will vor Gott fliehen. Flieht ich auch bis zum äußersten Meer, so wärst du da. Spräche ich nur Finsternis möge mich umgeben, so wäre die Finsternis Licht bei dir. Lest die Verse mal durch. Egal wie sehr David sich bemühte, vor Gott zu fliehen, das war übrigens die Geschichte mit Bathseba, die ihn dazu brachte. Gott ist da. Und wie ist Gott da? Lest mal nach. Wie beschreibt David, dass Gott da ist? Mit klugen Sprüchen, mit Vorwürfen? Steht er da mit dem Prügel in der Hand und sagt, David, habe ich dir nicht gesagt? Nein. Gott ist passiv anwesend. Sogar dort, wo da steht, würde deine Hand mich leiten, wenn man im Grundtext nachsteht, steht dort im Passiv, das hieße, dass Gottes Hand sowas ist wie ein Geländer. Ja, also wenn David in eine Richtung vorwärts brecht, die schlecht für ihn ist, legt Gott seine Hand dahin und wird David umgeleitet. Gott greift nicht aktiv ein, sondern ist einfach da. Und dass Gott da ist, bringt David zum Nachdenken. Warum bist du eigentlich da? Denn du hast mich gewoben in meiner Mutterleib. Geht's dann weiter. Mit Eifer wacht Gott über uns. Im Eifer seiner Leidenschaft hat er sich entschlossen, Christus auf die Welt zu bringen und dass Christus uns Erlösung bringt. Und wenn ihr mal wieder irgendeinen Prediger hört, der dann großartig darüber diskutieren möchte, wie grausam doch diese bestialische Vorstellung wäre, dass Gottes Sohn am Kreuz sterben müsste, damit dieser grausame Gott besänftigt wird, dann lächelt diesen an und sagt, du hast nichts kapiert, ne? Gott soll besänftigt werden. Darf ich mal kurz und still lachen? Gott ist derjenige, der sich mit der Welt versöhnt hat. Gott ist derjenige, der im Eifer seiner Leidenschaft sein Äußerstes gab, damit wir wieder zu ihm kommen. Er soll versöhnt werden. Wir sollen versöhnt mit ihm werden. Und wenn Gott heute vor dir steht, im Eifer seiner Leidenschaft und er sagt, ich bin doch da. Und hör auf, dich so anzustrengen, um mir zu gefallen. Du kannst mir nicht mehr gefallen, als du es schon tust. Meine Liebe gilt dir, egal wann. Und du wirst mich nicht überraschen können mit dem, was du tust. Ich wusste es. Vor Grundlegung der Erde, als das Buch der Tage vor mir war, guck nach dem Alten Testament, gibt es tatsächlich das Buch der Tage. Als das Buch der Tage vor mir lag und ich deine Geschichte gelesen habe, habe ich gesagt, ja, dich will ich. Er hat dich nicht gestrichen, er hat gesagt, das lohnt sich nicht. Er hat gesagt, dich will ich. Mein Ja zu dir. Und es ist was anderes, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir uns an seine Gebote halten, wenn wir es tun aus der tiefen Überzeugung, Gott liebt mich. Wenn es irgendetwas gibt, was absolut sicher ist, dass keine Veränderung jemals haben wird, dann dies, Gott liebt mich. Und wenn du das brauchst, um das etwas zu vertiefen, da hat Paulus auch dran gedacht, in dem königlichen Kapitel in Römer, Römer 8, sagt er Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdammte? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst? Oder Verfolgung oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, und von mir einfach noch ergänzt, noch Sünde, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Heinz sehnt sich nach dieser Liebe Gottes, erinnert ihr euch? Und eigentlich wäre es so einfach für ihn. Er müsste einfach nur still werden und anfangen, aufzuhören, Gott zu gefallen, etwas dazu zu tun, damit er geliebt wird. Und erkennen, dass er bereits geliebt ist. Gott ist da und wartet auf Heinz, wartet auf uns. Er ist treu. Und mit eifernder Leidenschaft wird er das tun, was er sich vorgenommen hat in deinem Leben und wacht über dich. Amen.